ARD.
Ich bin Mario Neumann und spreche in diesem Bremen 2 Podcast mit jeweils einem Menschen, der mir zufällig begegnet ist. Ich laufe immer mal wieder durch die Gegend und halte ein Schild hoch, auf dem steht eine Stunde reden? Fragezeichen. Wer das sieht, mich anspricht oder sich ansprechen lässt, Lust und Zeit hat, kommt dann ins Podcast-Studio. Alle 14 Tage gibt's eine neue Folge. Entstanden ist das Format vor 5 Jahren aus der Gesprächszeit auf Bremen 2. Da kommen Menschen zu Wort, die sich in irgendeiner Art und Weise hervorgetan haben, etwa als Schriftsteller, Musiker oder durch besonderes Engagement. Was aber beschäftigt ganz normale Menschen? Was lässt sie jubeln? Was regt sie auf? Was gibt's da für Lebensthemen? In dieser Folge tauchen wir ein in die Geschichte von Britta Schiller-Renner. Dazu gehört ein sehr dunkles Kapitel, das glücklicherweise schon lange zurückliegt. Sie ist von ihrem damaligen Ehemann verprügelt worden.
Es ist mir passiert in meinem Leben, dass ich da schwanger geworden bin und habe dafür einen halben Arsch voll gekriegt und hatte eine Abtreibung. Weil ich gesagt habe, unter solchen Voraussetzungen kann ich kein Kind. Wie soll ich das machen? Es war eigentlich Vergewaltigung in der eigenen Ehe, weil ich wollte nicht. Da hat er dann aber keine Rücksicht drauf genommen. Also der war schwer mit Drogen.
Zusätzlich zu diesem Drama kam dann noch der Tod der Mutter und ein Überfall in der Tankstelle.
Ich weiß nur, der stand vor mir, hat ein Messer in meinen Bauch so gepiekst. Ich habe das Pieksen gemerkt. Und dann hat er zu mir gesagt, so Macker, du bist fällig. Und ich bin völlig ausgeklinkt, habe den demaskiert. Bin mit dem nach vorne und dann habe ich erst gemerkt, das sind ja zwei.
Viele Menschen erleben schlechte Sachen, das ist aber kein Grund, ein schlechter Mensch zu werden, ist Britta Schiller-Renner überzeugt. Was sie unter Gesocks versteht und inwiefern Hunde eine Art roter Faden und Therapie in ihrem Leben sind, das erzählt sie offen und authentisch jetzt hier in der ARD Audiothek. Hallo Britta Schiller-Renner.
Hallo.
Ich finde das schön, dass das klappt zeitlich. Ich weiß über Sie ganz wenig. Wir haben uns getroffen beim Spazierengehen. Also Sie sind spazieren gegangen mit 2 großen Tieren.
Und meinem Mann.
Und Ihrem Mann. Man hätte meinen können, die Tiere seien Mondkälber. Nein, Spaß. Aber es waren schon große Hunde, oder?
Riesenschnauzer.
Riesenschnauzer?
Schwarze Riesenschnauzer. Wobei das Mädchen ziemlich klein ist und der Rüde extrem groß.
Das ist dann schon bis zur Hüfte, nicht mehr bis zum Knie, ne? Mhm. Ich sehe einen nicken. Park links der Weser, das heißt, ja, südliches Bremen. Und ich weiß inzwischen auch, dass Sie in einem großen Elektronikfachgeschäft arbeiten.
Mhm.
Und wir haben darüber gesprochen, dass, wie kamen wir denn darauf, dass es mit dem Älterwerden gar nicht so einfach ist, dass...
Das kam mit der Brücke, weil ich gesagt habe, mir ist der Fußboden viel lieber, weil im Alter Höhe nichts mehr für mich ist.
So kam das genau. Wir mussten nämlich von einem Gebäude ins andere laufen und sind unten rumgegangen, über die Straße tatsächlich.
Genau.
Wir hätten auch oben rüber gehen können über einen gläsernen Übergang.
Keine gute Idee. Ich hätte wahrscheinlich an der Tür abgebremst und nach einem anderen Weg gefragt.
Und dann kamen wir kurz auf das Stichwort Wechseljahre, ob das damit zusammenhängt, weil Sie sagten, dass sich viel so verändert ab 45.
Ja, aber das sind schleichende Sachen.
Ja.
Deshalb muss man sich bewusst drüber werden. Wie gesagt, am schlimmsten ist Höhe mittlerweile, Wasser. Tiefes Wasser, auf einer Brücke stehen und ins Wasser gucken, die hoch ist, keine gute Kombi. Also die Weserbrücken sind nicht mehr so meine Freunde. Gott sei Dank sitze ich meistens in der Straßenbahn.
Hm.
Da sehe ich das nicht so. Aber das kommt mit dem Alter. Das ist so.
Wie alt sind Sie jetzt?
54.
Ja. Und fängt man da an, fangen Sie schon an zu zählen, wie lange es noch ist, bis man in die sogenannte nachberufliche Phase?
Dann? Nein, man fängt nicht an.
So schlimm
an.
Ist es nicht.
Nein, nein. Man hat schon mal zwischendurch einen Gedanken, wenn man mal so eine Sache hat, wo man vielleicht mal ein bisschen extrem krank wird und sich so fragt, ups, wie viele Jahre hast du denn noch? Das kann ja keiner sagen. Dann gibt es ja immer dieses Typische, wo man nachdenkt, ah, in der Familie sind die alle nur so und so alt geworden, werde ich älter oder gehe ich auch nur zu dem Ziel. Aber eigentlich nicht weiter drüber nachdenken, ist die beste Medizin. Einfach leben.
Ja, ich meinte eigentlich auch, dass man die Jahre zählt bis zur Rente.
Ach die?
Bis zur nachberuflichen
Phase. Mein größter Wunsch ist eigentlich Frührentner, ne?
Ja.
Mhm. Weil da denke ich überhaupt nicht drüber nach, möchte ich auch nicht drüber nachdenken. Nicht im Handel.
Da alt zu werden oder alt werden zu müssen.
Genau, weil das ist nicht mehr so schön wie früher.
Warum nicht? Was ist mühsam?
Der Onlinehandel macht viel kaputt, ja.
Mit
tötet
Personal,
so ein bisschen. Ja. Wir alle machen unseren Kopf über die City. Alle sagen, die City stirbt aus. Ja, woran liegt's denn?
Dass weniger dort gekauft wird.
Zum Beispiel. Außerdem frage ich mich immer so, wir sind alle so für unsere Umwelt. Und dann frage ich mich, wäre es nicht besser, wenn wir auf unsere Bequemlichkeit ein bisschen verzichten würden und nicht so viel online bestellen, sondern wirklich mal in die Geschäfte gehen, fahren, laufen, wie auch immer.
Ja gut, aber Hand aufs Herz, wenn sowieso schon Leute dort sind, weil sie sich auch erstmal einen Überblick verschaffen wollen, sich informieren möchten, beraten lassen wollen und dann kaufen sie später erst online, dann hat es, glaube ich, gar nicht mehr so viel mit Bequemlichkeit zu tun, sondern mit so einer, weiß ich nicht, Geiz ist geil Mentalität oder mit so einer Sparsamkeit.
Das kommt ja auch noch dazu. Die Leute müssen einen Gürtel schnallen. Stimmt. Überall, wo wir hingucken.
Das ist alles teuer geworden.
Mhm. Das ist einfach so. Man überlegt sich heutzutage wirklich zweimal, also ich neige dazu, mir zweimal zu überlegen, gebe ich das Geld dafür aus oder nö. Und ganz oft kommt schon ein, nö, ist so.
Okay, das heißt aber, die Arbeit ist ja eigentlich gleich geblieben oder dürfte sogar weniger geworden sein. Ist doch eigentlich gut.
Das täuscht mich.
Wie ist es denn echt?
Auf emotionaler Ebene und auf nervlicher Ebene wird es sehr anstrengend. Das hat aber, glaube ich, mehr mit den ganzen Einflüssen auf uns Menschen zu tun, weil die Menschen sind im Laufe der Jahre sehr, was soll ich sagen, ich will jetzt niemanden beleidigen, aber sie werden unhöflich. Es gibt da so viele Kategorien, anstatt mal ein Hallo oder irgendwas, telefonieren sie einfach. Und dann erwarten sie, dass der Gegenüber alles Mögliche an Freundlichkeit erbringt und selber kommt da gar nichts mehr. Oder es gibt so Sachen, da möchte ich auch niemandem zu nahe treten, aber dann kommt dann Englisch, wo ich dann so denke, holla, ne? Man könnte mich doch auch fragen, ob ich Englisch kann. Könnte ich vielleicht ein bisschen helfen, ja. So, aber diese Art und Weise, diese Leute sind sehr aggressiv. Sobald sie mal in irgendeiner Weise das Gefühl haben, sie sind nicht wichtig, werden sie gleich so ein bisschen grob. Aber es wundert mich nicht, wenn wir uns umgucken. Überall kommen Kriege, überall ist das Geld knapp. Dann kommt noch sowas wie die ganzen Streiks, die laufen. Die Menschen sind müde. Erst jetzt wieder mit der Bahn.
Nochmal zur Arbeit. Das heißt, ist denn auch dann da ein Druck, ist da eine Erwartung seitens des Filialleiters, dass man gewisse Quoten erfüllen muss, gewisse Umsätze machen muss?
Natürlich, ist so. Es gibt diesen problematischen Zeitdruck, weil man hat viele Aufgaben, die man erledigen möchte. Und man schafft sie teilweise nicht mehr in der vorgegebenen Zeit. Und das erzeugt einfach Druck. Da kann man auch nicht allzu viel gegensteuern.
Und ist das dann mit der Frührente eher auch so ein Hoffen, dass sich die wirtschaftliche Lage dann im Eisland so entwickelt, dass sie früher gehen lassen, oder?
Ich bin halt in einem Alter, wo ich mir sage, so muss ich mir das denn alles wirklich noch immer so lange antun? Das ist halt so ein kleiner Traum, dass man dann sagt so, ach, eigentlich würde ich viel lieber früher gehen.
Wie lange sind Sie schon da, wo Sie jetzt sind?
Oh, über 15 Jahre.
Arbeiten Sie Vollzeit?
Mm-mm, Teilzeit. Das hat den Hintergrund, ich habe mein Leben lang immer schon Riesenschnauzer bei mir gehabt. Und wenn man einen Hund hat, kann man nicht Vollzeit arbeiten gehen. Also es ist meine persönliche Meinung. Es gibt natürlich Leute, die sagen, das ist anders. Aber meine persönliche Meinung ist, wenn ich einen Hund habe, dann muss ich auch ein gewisses Zeitfenster haben. Weil das sind Rudeltiere und zu lange alleine lassen ist für mich etwas, wo ich sage, da brauche ich keinen Hund. Da also Kompromiss, bescheiden leben, aber dafür glücklich leben.
Da ist Frauchen Teil des Rudels.
Genau, ganz wichtig.
Wie lange halten die es alleine gut aus?
Der Große ist jetzt sehr alt, der ist über 13 Jahre alt und auch schon schwer krank. Der hält 4 Stunden Kammern. Wenn man vorher gelaufen ist und weiß, man kommt zurück, dann gleich wieder raus mit ihm. Also das schafft er noch ganz gut. Und die Kleine würde länger halten. Wenn man das drauf anlegen würde, würde sie 7 bis 8 Stunden. Das wäre nicht das Problem. Immer vorausgesetzt, man läuft vorher. Eine große Runde. Aber das ist bei uns auch ja gar nicht mehr wichtig, weil mein Mann ja Rentner schon ist. Deswegen auch mein Traum, ich her das auch gern. Der ist ja zu Hause, der kümmert sich, wenn ich arbeiten bin. Wobei ich ja auch nur Teilzeit gehe. Das heißt, ich selber bin höchstens 6-7 Stunden aus dem Haus.
Ja, also es ist so eine Zweidrittelstelle. Genau. Und wann kam das mit den Hunden? Das schnacken wir gleich. Wir gucken erstmal in die Dose mit den kleinen Fragen des Lebens. Liebe Britta Schiller-Renner.
Oha.
Bitte schön, einmal öffnen. 3 Zettelchen auswählen, aufhalten, laut vorlesen, direkt laut vorlesen und beantworten.
Oha.
Bitte.
Müssen Gäste bei Ihnen zu Hause die Schuhe ausziehen? Nein, ich bin Hundebesitzer. Ich bin zwar jemand, der jeden Tag sauber macht, aber da wir Haus und Garten haben, ist da ständig irgendwas. Müssen Sie nicht.
Machen es welche trotzdem?
Ja, die Enkelkinder, weil sie es von zu Hause aus so gewohnt sind. Und ich schimpfe dann immer. Was war Ihr meistgehasstes Kleidungsstück als Kind? Mütze. Wollmütze mit einem Puddel oben drauf.
Selbst gestrickt?
Ja. Am besten noch in Gelb.
Und hat gekratzt.
Genau, nicht schön. Bahn, Auto, Rad, zu Fuß, wie bewegen Sie sich fort? Sehr viel zu Fuß und sehr viel mit der Bahn. Ab und zu auch mal Auto, aber das ist sehr wenig. Fahrradfahren ist nicht so mein Ding.
Warum lieber die öffentlichen als das Auto?
Wenn man mit dem Auto, so wie ich, in die Stadt fährt, um dort zu arbeiten, müsste man sehr viel Parkgebühren bezahlen und es dauert wahnsinnig lange, bis man in der Stadt ist. Mit der Straßenbahn bin ich innerhalb von 13 Minuten in der Stadt. Und deshalb fahre ich lieber mit den öffentlichen. Machen wir auch, wenn wir private Sachen haben.
Also schneller und günstiger.
Genau.
Dankeschön.
Gerne.
So, ich wollte fragen, nach dem Start dieser Riesenschnauzer-Geschichte, wann ging das los? Gab es irgendwann einen Welpen?
Hunde, ich mochte als Kind schon immer gerne Tiere. Als ich ein ganz kleines Mädchen war, das war mein Stiefvater, für mich aber mein Vater, weil meinen richtigen Vater kenne ich nicht, der ist gestorben, als ich ein Jahr alt war. Und mein Stiefvater hat uns damals einen Welpen besorgt. Mitspracherecht beim Namen hatte ich leider nicht, deswegen hieß dieses arme Tier Rex, war aber ein Schäferhund. Okay. Ja, also der Klassiker, Schäfer und Rex. Das war mal sehr schön mit dem Tierchen. Und als ich dann irgendwann mal älter wurde, man muss ja seine Lehre machen und Schule, hat man keine Zeit dafür. Dann kam eine Phase, da hatte ich geheiratet. Zwar mit einem Amerikaner war ich verheiratet. Und der mochte auch sehr gerne Hunde. Und dann sind wir ganz durch Zufall an Leute geraten, die Hundebabys hatten, wo sie nicht aufgepasst hatten. Das waren reinrassige Riesenschnauze. Und da haben wir dann unseren ersten Hund geholt. Das war einfach ganz toll. Und diese Hunderasse ist eine Hunderasse. Die sind ein bisschen störrig, um das vorsichtig auszudrücken. Und es wird immer gesagt, die sind schwer erziehbar. Das finde ich aber nicht. Man braucht einfach nur ein bisschen Zeit und Geduld bei denen. Und wenn man das investiert hat, was der einmal gelernt hat, das kann der immer. Sie neigen manchmal ein bisschen zur Selbstständigkeit, was den Schutzinstinkt betrifft. Da muss man ein bisschen aufpassen. Auf jeden Fall, dieser erste war sozusagen mein Traumhund. Und als der dann verstorben ist, nach 8,5 Jahren, habe ich dann ein Jahr Pause gemacht. Und dann konnte ich aber nicht, ich brauchte unbedingt wieder Schnauzer. Und dann hatte ich mir den Wunsch erfüllt, ich wollte immer ein Pärchen haben. Und dann hatte ich mir erst vom Züchter diesmal einen Welpen geholt. Und ein halbes Jahr später von einem anderen Züchten auch nochmal einen Welpen. Das erste war der Rüde, das zweite war dann das Mädchen. Die beiden gibt es leider auch nicht mehr. Hunde leben ja leider nicht so lang. Und die beiden, die sie jetzt kennengelernt haben, der Große, der im Wagen liegt, dieser ganz Alte, den haben wir von so einer Riesenschnauzer-Nothilfe. Der war zu Hause über, der war schon 4 Jahre alt. Und ich finde es gut, wenn Menschen merken, okay, ich habe überhaupt keine Zeit. Mhm. Genau, bevor der in dem Zwinger versauert, der Hund, haben wir den dann übernommen. Der war schon 4. Ich glaube, es hat mich 2 Jahre gekostet, den Hund so hinzubekommen, dass ich auch wirklich sagen kann, jo, mein Hund. Ja, und die Kleine, die wir dazu haben, die kommt von einer Züchterin, die war vermittelt, aber die Leute haben die wieder zurück zur Züchterin gegeben. Die war also 7 Monate alt. Als wir die dann zu Hause hatten, haben wir festgestellt, oha, wer auch immer den Hund vorher hatte, da ist aber viel schief gegangen. Das war auch ein bisschen Arbeit. Die hat auch kleine Baustellen und bei Hunden darf man nicht vergessen, manche Baustellen kriegt man nie ganz weg.
Was ist das konkret?
Das ist das, wie wir uns getroffen haben, wo ich gesagt habe, ich nehme sie ein bisschen kurz und an meine Seite, dass, wenn jemand auf mich zukommt.
Auch diese Schützen wieder?
Ja, die geht dann gerne nach vorne. Das ist einmal Schützen, aber das ist auch, die Hündin ist unsicher. Und da ich das weiß, reagiere ich.
Also quasi aus ihrer Sicht Angriff die beste Verteidigung.
Genau, so eine ich sie.
Und dann sind die Kinder, wenn es Enkel gibt, muss es ja Kinder gegeben haben.
Ja, aber ich bin nur die böse Stiefmutter.
Wirklich böse? Nein.
Das Thema hatte ich mit dem ältesten Enkel.
Ja.
Er hat gelesen in Büchern, dass Stiefmütter immer böse sind. Und ich bin ja nun die Stiefoma.
Ja.
Aber ich bin gar nicht böse.
Ja,
ja, ich habe dieses Enkelkind jetzt enttäuschen müssen. Es tat mir leid, aber das war ganz niedlich. Da gibt es also von meinem Mann die Kinder und die Enkelkinder.
Was mit dem ersten Mann passiert, mit dem Ami?
Von dem habe ich mich getrennt. Das war nicht so eine schöne Zeit. Das war ein Lebensabschnitt, den ich eigentlich so gut wie vergessen habe. Weil das da gab es so vieles. Drogen, Gewalt, das war nicht, war
Betrug
nicht so schön.
Betrug vermutlich auch?
Nee, das nicht.
Okay.
Drogen, Gewalt, das war eigentlich das Schlimmste.
Mussten Sie dann Hilfe holen?
Es ist ja nun auch schon ein paar Jahre her und ich war mal bei einer Anwältin, weil ich mich trennen wollte. Da gab es aber noch nichts, wie man Frauen wie mich schützen kann, wenn die dann Angst haben müssen, dass sie wirklich so verprügelt werden, dass sie nicht mehr aufstehen können. Dann habe ich das sein lassen und irgendwie war das Schicksal mal ganz freundlich zu mir, weil irgendwann kam eine Zeit, wo der Amerikaner eben halt der Meinung war, er müsste mal wieder in ein zivilisiertes Land, also nach Hause. Und da habe ich eine ganz, ganz tolle Familie, und zwar meine Cousine mit ihrem Mann. Die haben mir geholfen. Die haben dann ein Ticket besorgt und auch noch Dollarscheine, weil das hatte ich dem Amerikaner, das war jetzt nicht fair, aber ich hatte das meinem Ex-Mann nicht gesagt, aber mein Plan war, wenn er nach Amerika geht, dann reiche ich hier die Scheidung ein und sehe zu, dass ich davon loskomme. bin ich zu der Anwältin gegangen und habe gesagt, so, Sie müssen mir helfen, ich möchte mich scheiden lassen. Er ist nicht mehr hier, das ist auch gut so.
Ach, der ist dann komplett ausgewandert, das war schon
also
klar.
Der ist wieder zurückgegangen nach Amerika und wollte eigentlich wiederkommen, aber das wollte ich ja gar nicht. Und dann hat das seinen Lauf genommen, weil er ist nicht wiedergekommen, was mich nicht überrascht hat, weil bei dem Hintergrund mit Drogen und allem, ne?
Welche Drogen waren das?
Oh, der war schon, also meistens sein Lieblings war eigentlich Marihuana, aber er hatte auch gerne mal mit Koks zu tun. Und ob man es glaubt oder nicht, ich selber mag das überhaupt nicht. Ich bin überhaupt kein Freund von Drogen. Ich habe das in meiner Jugend bei anderen gesehen, habe gedacht, nee, wenn die da so albern auf dem Stuhl hängen und sich abkichern und dann irgendwelche Sachen
machen. Was haben sie denn gemacht, als das losging? Das war ja ihr Partner, das war ja ihr Mann. Sie haben den Mann ja damals geliebt und nicht ohne Grund als Partner.
Das Schlimme an solchen Sachen ist, wenn man so jung ist, wie ich damals war, sieht man manche Sachen nicht. Und wenn man sie dann merkt, dann sitzt man da drin.
Ja, ja. Und was war das für ein Gefühl für Sie, das dann sehen zu müssen, dass der jetzt da abschmiert, salopp gesagt?
Das ist kein schönes, weil man versucht irgendwo dagegen anzukämpfen. Man bekommt immer wieder irgendwelche Versprechen und es wird immer wieder gebrochen. Und man hat dann einfach nur dieses, dass man da sitzt und so, oh Mann, man ist machtlos. Machtlos, hilflos und oftmals sitzt man einfach nur und ist deprimiert und weint.
Ja.
So. Das ist also, da wieder rauszukommen, ist nicht so einfach. Und vor allem, wenn dann sich alles im Laufe der Zeit noch verändert und Gewalt dazu kommt, dann schlägt das Ganze um. Dann kriegt man Angst. Und jemand, der mit Angst einen anderen sozusagen ein bisschen regiert oder beherrscht, das ist ganz, ganz gefährlich. Weil man kommt da, derjenige, der Angst hat, der kommt da nicht raus. Zumal er wirklich weiß, was auch passieren kann. Und das ist kein Witz. Ja, blaues Auge, gebrochene Rippe oder solche Sachen. Das ist ganz, ganz, ganz übel. Ich weiß auch gar nicht, weil ich habe ja jetzt ein ganz, ganz anderes Leben. Gott sei Dank mit meinem jetzigen Mann, 15 Jahre verheiratet jetzt. Ich weiß manchmal gar nicht mehr, wie ich da damals überhaupt raus bin.
Oder auch, wie Sie es überhaupt ausgehalten haben.
Ja doch, das weiß ich. Schokolade, M&Ms, tütenweise. Jeden Tag, wenn es ging.
Die mit oder den Erdnüssen drin? Oder?
Oder Milka-Schokolade. Damals ging das noch.
Welche
da
Geschmacksrichtung? Milka? Alles?
Nein, ich mag am liebsten Milka Alpenmilch oder die weiße. Mhm. Ja. Also ich habe schon sehr viel in meinem Leben erlebt. Sehr viel. Und auch viel Schlechtes erlebt. Und wenn man viel Schlechtes erlebt, dann hält man sich nachher, wenn man dann auch älter wird, immer die Dinge so vor Augen. Was habe ich und womit bin ich zufrieden? Das ist eigentlich das, was unwahrscheinlich hilft. Ich bin zufrieden. Ich habe einen ganz tollen Ehemann. Wir haben die zwei Hunde. Wir haben ein Dach über dem Kopf. Uns geht es finanziell, ich sag mal so, wir sind noch so in der Mittelschicht.
Ja? Stabile Lage.
Genau. Also uns geht es wirklich gut. Und das halte ich mir immer vor Augen. Ja? Die Hunde sind da, mit denen man rumalbern kann. Mein Mann fährt gerne mit seiner kleinen T-Rex, die er sich geholt hat, weil wir hatten zwei Autos, gebe ich jetzt mal ehrlich zu. Das eine war so ein SLK, so ein alter Flitzer, so ein schöner alter Mercedes. Damals hat mein Mann ja noch gearbeitet. Und dann ist er mit dem Wagen zur Arbeit und ich hatte dann eben halt den größeren Wagen, damit ich irgendwo hinfahren konnte, auch mit den Hunden. Arsch ja auf mein Haupt, aber ich habe sowas auch getan. Dann war es so, dass er ja Rentner wurde und dann hatten wir zwei Autos auf dem Hof. Und dann war es immer so, ja, mit welchem Wagen hole ich denn meine Frau abends von der Arbeit ab? Weil so lieb ist mein Mann, der holt mich abends ab, weil er sagt, er möchte nicht, dass ich abends, wenn es geht, mit der Straßenbahn bei manchen Gesochse fahre, wenn ich das mal so sagen darf. Und dann haben wir halt gesagt, okay, dann verkaufen wir ein Auto. War klar, der kleine Wagen kommt weg. Und als Ersatz, als kleinen Trost, weil das war ja sein Funflitzer, hat er jetzt eine kleine T-Rex, so ein kleines Motorrad, so eine 125er. Das ist ganz süß. Mit so richtigen Ballonreifen.
Mhm. Ich zuck noch ein bisschen innerlich wegen des Gesocks. Das ist natürlich schon sehr abwertend.
Ja, ich wollte es auch nicht so abwertend sagen,
ja,
eigentlich.
Ja, aber Sie haben es ja gesagt, was versteckt dahinter? Lassen wir das ruhig mal zu, lassen wir das mal raus, ruhig. Also es ist da einfach eine gewisse Missachtung anderer Menschen, die ja auch meistens irgendeinen Zusammenhang hat oder irgendeine Geschichte, irgendeine Begründung oder...
Also für mich ist es eigentlich so, ich stamme noch aus der Generation, wo man ein bisschen Rücksichtnahme gelernt hat, wo man auch ein bisschen höflich miteinander umgegangen ist. Ich stamme aus der Generation, wo ich als junges Mädchen überall hingehen konnte, egal zu welcher Uhrzeit. Ich brauchte nie Angst haben. Das können junge Mädchen heutzutage nicht mehr. Sie müssen sich irgendwo hinfahren lassen, sie müssen sich absichern, dass sie nicht mehr alleine irgendwo gerade abends hingehen können. Die Welt hat sich so gewandelt, ich weiß nicht, warum so viele Menschen so negativ sind, so brutal werden, auch anderen gegenüber.
Aggressiv.
Das, ja, im Laufe der Jahre habe ich das festgestellt. Ich bin ganz ehrlich, ich bin heutzutage in einem Alter, ich mag nicht mehr gerne im Dunkeln alleine auf der Straße gehen. Wenn jemand hinter mir geht, dann gehe ich langsamer, dass der mich überholt. Ich habe ihn lieber vor mir als hinter mir.
Und haben Sie schon was Schlimmes erleben müssen in dem Zusammenhang?
Nein, in dem Zusammenhang nicht. Aber das hat wieder einen anderen Hintergrund. Mein Leben ist wirklich eher ein bisschen umfangreicher. Die Trennung von meinem ersten Mann. Zu dem Zeitpunkt lag meine Mutter im Krankenhaus und lag im Sterben. Ich habe damals zu dem Zeitpunkt an einer Tankstelle gearbeitet und kurz vor ihrem Tod hatte ich da einen Überfall.
Ja.
So. Also das waren drei Komponenten, die da so aufeinander
Trennung,
getroffen sind.
Mutter im Sterben und ein Überfall.
Und ein Überfall. So, das hat natürlich geprägt.
Auch mit Bedrohung vermutlich, Waffengewalt und...
Ich habe mich mit dem auseinandergesetzt, mit dem jungen Mann. Den einen habe ich, ich wusste gar nicht, dass es zwei sind, weil der eine hat mich hinten abgefangen, als ich gerade mit dem Wischmopp hinten am Waschbecken war. Ich habe mich mit dem dummerweise ein bisschen... Ja,
angelegt.
Ich weiß gar nicht, ob ich mich... Ich kann mich an einen gewissen Grad gar nicht erinnern. Ich weiß nur, der stand vor mir, hat ein Messer in meinen Bauch so gepiekst. Ich habe das Pieksen gemerkt. Und dann hat er zu mir gesagt, so Macker, du bist fällig. Und dann habe ich nur gesagt, ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe oder nicht, aber ich habe nur Macker und bin völlig ausgeklinkt, habe den demaskiert, bin mit dem nach vorne. Und dann habe ich erst gemerkt, das sind ja zwei. Da war ja einer vorne an der Kasse. Also, wenn man solche Sachen erlebt hat, klar, ich bin nach diesem, weil das diese Dreierkomponente war, bin ich ein bisschen abgesackt. Nicht ein bisschen, sondern ich bin richtig abgesackt. Ja. Finanziell, körperlich, seelisch. Hab dann aber irgendwann den Dreh gekriegt und hab gesagt, ich brauche Hilfe und hab dann auch eine Therapeutin gehabt. Und weil die wollten immer gerne mich irgendwo in irgendeine Institution stecken. Das wollte ich aber nicht, weil ich zwei Hunde hatte. Ja, und ich habe mir gesagt, wo sollen die denn hin? Die müssen mit mir mit. Ich bin alleine mit denen. So, und habe dann aber eine Therapeutin gefunden, die wirklich super klasse war. Hat mir auch klar gemacht, dass bestimmte Punkte bei mir nicht mehr verschwinden werden. Ja, weil das ist einfach zu einschnittig. Und die Therapeutin hat auch gesagt, dass es bewundernswert ist, dass ich nicht schon vorher mal so einen
Zusammenbruch
hatte, sondern erst so spät.
Aber wie ging die Geschichte dann aus mit den beiden Typen im Verkaufsraum?
Ganz interessant. Bevor ich rechts hinter den Tresen zur Kasse gehe, bin ich einfach zwischen der ersten Gondel und dem Regal durchgelaufen zur Tür. Hab dann die Tür von außen mit Hand und Fuß festgehalten und hab versucht, den Schlüssel aus meiner Hosentasche zu holen. Was mir nicht geglückt ist, weil ich war verletzt am Finger, weil ich hatte in das Messer reingegriffen, um das abzuwehren, was er mir so... Und die haben dann von drin an der Tür gerüttelt. Und so stark bin ich nun leider auch nicht. Was mich da eigentlich gerettet hat, war, da waren zwei Leute, die gerade kamen. Die hatten schon Telefonhörer und kamen schon zu mir gerannt. Und dann habe ich nur noch schnell die Tür losgelassen und bin einfach ein bisschen zur Seite zu diesen beiden, die da kamen, hingerannt. Ja, und dann sind die beiden anderen raus und tschüss. Leider hat man die nie gekriegt. Weder den Demaskierten noch den anderen. Ich habe da nie was von gehört. Während mein Leben so richtig den Bach runtergegangen ist, haben die beiden easy piano weitergelebt. So ist das Leben.
Das ärgert Sie bis heute?
Nö, nicht mehr.
Aber war eine Zeit lang schon?
Eine Zeit lang war das schon.
Oder hinterlässt so eine Furche?
Es ist ungerecht. Es ist ungerecht, vor allem wenn ich dann bedenke, wie ich behandelt worden bin beim Amt.
Als Sie Hilfe brauchten und dann
genau,
auch finanzielle Hilfe brauchten.
Da ist man dann behandelt worden, als wenn man irgendwie faul oder sowas in der Art wäre. Und das war nicht nett. Das war absolut nicht nett.
Das heißt, wenn Sie gesockt sagen, bezieht sich das auch generell einfach auf rücksichtslose Menschen,
genau,
die nicht vor Gewalt zurückschrecken,
genau,
die andere auch einschüchtern, die sich so verhalten, dass sie unfreundlich sind, dass sie nur sich selber sozusagen.
Für mich ist Gesocks keine, das ist nicht eine Kategorie. Wir haben zu Hause gelernt, es ist egal, von wo jemand kommt. Schlechte Menschen hast du in jeder Kultur. Das ist uninteressant. Und ich bin auch wirklich weit entfernt, rassistisch zu sein. Ich war mit einem Amerikaner verheiratet. Schwarzen Amerikaner. So. Ich bin mit der Straßenbahn hergekommen und da war draußen eine junge Frau mit einem Kinderwagen. Und da standen Menschen, Männer, ich weiß gar nicht mehr, drei. Ich weiß nicht, welche Sprache das war, ob das Türkisch war, Arabisch, das weiß ich nicht. Aber ganz nett hat gleich der eine der Dame geholfen, den Kinderwagen reinzuheben. Das ist also, man kann da gar nicht sagen, irgendwie der ist dies oder das. Es kommt immer darauf an, wie die Menschen selber sich geben. Es ist mir egal, wer da steht.
Und was glauben Sie, woran liegt es, dass sich das so verändert hat?
Viele von den Menschen, vor allen Dingen von den Jüngeren, das ist ja das Erschreckende, die werden ja immer jünger. Und ich habe da eher das Gefühl, das liegt daran, weil sich gar nicht vernünftig um die Kinder mehr gekümmert wird beim Aufwachsen. Die Eltern sind gezwungen, beide arbeiten zu gehen. Die Kinder kommen, Kindergarten, Schule. Lehrer ersetzen nicht die Erziehung, bitteschön. Ja, so. Und wie ist es denn in den Familien? Wie wachsen die Kinder da auf? Sie werden quasi aus ihrer Sicht vielleicht hin und her geschoben, weil die Eltern gar keine Zeit haben. Das ist ungesund. Das ist nicht richtig. Ist meine persönliche Meinung jetzt. Ich bin ja nicht, ne? Aber das ist mein Empfinden. Ich bin ein Gegner davon, dass beide Eltern arbeiten müssen. Weil ich der Meinung bin, wenn ein Elternteil mehr zu Hause wäre, sich mehr um die Kinder kümmern könnte, sich mit den Kindern auch beschäftigen würde und dieses gottverdammte Handy einfach mal zur Seite packt, das ist auch so ein Lieblingsthema, Handy von mir, dann wäre es vielleicht ein bisschen anders, dass nicht alle so wären. Man denke jetzt mal nur an die ganzen Kinder, die aus der Ukraine kommen, wie geschädigt die sind. Da ist es ganz wichtig, dass die mit ihren Familien zusammenbleiben können, dass die Familien und die Kinder zusammen betreut werden, weil diese Kinder haben ja nun was ganz Schlechtes erlebt. Das ist einfach grausam. Ich mag da auch gar nicht drüber nachdenken. Ich weiß auch gar nicht, welcher Floh den Putin gebissen hat, sowas zu machen. Ich verstehe diesen Mann nicht, in der heutigen Zeit sowas zu tun. Wie kann dieser Mann sich da so drüber wegsetzen und einfach dafür sorgen, dass Menschen sich gegenseitig töten? Wie grausam. Ganz, ganz grausam. Also dieser Mensch ist mir so unsympathisch. Das ist übrigens kein Gesocks. Ich empfinde diesen Mann als Abschaum mit dem, was er tut. Tut mir leid. Er hat kein Recht, sowas zu veranlassen. Aber es ist auch nur eine persönliche Meinung.
Ja, spannend. Jetzt sind wir reif für den Koffer. Liebe Britta Schiller-Renner, rechts von Ihnen ist dieser Koffer. Mhm. Da drin sind viele Sachen, die Assoziationen machen. Und dann dürfen Sie diese Sache rausnehmen und kurz sagen, was Ihnen dazu eingefallen ist.
Home, sweet home.
Ja, das ging schnell.
Den Spruch finde ich eigentlich viel schöner als das Sparschwein selber. Das ist niedlich. Das ist wichtig, ein schönes Zuhause zu haben.
Ja.
Das fällt mir dazu ein.
Was heißt für Sie schönes Zuhause? Ist Dekoration ein Thema? Ist Ordnung ein Thema?
Ja, ich bin ein kleiner Monk. Mein Mann ist so lieb und räumt den Geschirrspüler aus und hat vergessen, dass meine Kaffeetassen bestimmte Anordnung im Schrank haben. Weil wir haben ja Leuchtturmtassen, wir haben Tassen, wo Bremen draufsteht. Dann haben wir ja Tassen mit Sprüchen und das ist alles geordnet. Das heißt also, ich stand an dem Küchenschrank, als ich ihn aufgemacht habe, habe die Tassen rausgenommen, habe sie dann so wieder eingeräumt, wie ich sie da drinnen stehen habe. Und mein Mann stand an dem Türrahmen angelehnt und sagte zu mir, na, Monk. Ich bin wirklich Monk.
Und wer ist fürs Putzen zuständig, für die Sauberkeit? Ist das auch 50-50 aufgeteilt, emanzipiert?
Wir hatten mal eine ganz besondere Regelung und zwar mein Mann war Vollzeit arbeitend und ich Teilzeit. Dann habe ich gesagt, im Haushalt mach alles ich. Ich koche nicht so gerne, mein Mann liebt Kochen. Also du arbeitest, du kochst für uns, Hunde teilen wir uns und alles andere mach ich. Und Garten teilen wir uns.
Ich möchte noch mal ganz kurz nochmal, wir müssen da nicht mehr tief rein, aber ich finde das Thema wichtig, der Ami.
Ja.
Und sein Gebaren. Ich glaube, das ist ein Thema, das leider tatsächlich jeden Tag, die Vorstellung ist furchtbar, noch stattfindet, dass zu Hause Gewalt angewendet wird. Zwischen Menschen, die sich eigentlich mal geliebt haben oder vielleicht sogar immer noch lieben.
Man hat eine Sperre, man möchte nach außen nie zeigen, dass es einem so geht, dass diese Sachen passieren, weil es ist gar nicht mal, bei mir war es jetzt nicht, dass ich mich dafür geschämt habe, sondern bei mir war es mein gottverdammter Stolz. Weil alle haben mir gesagt, das geht nicht gut. So. Und dann war ich natürlich, das geht gut. Ich zeige euch das. Ja, war auch. Es ist ja nicht umsonst, dass ich diesen Mann mal geheiratet habe. Kinder, Tiere, auch Hunde. Ja. So eine Feinfühligkeit. Die sind dem nachgelaufen. Ja, die waren gerne mit dem zusammen. Man konnte auch sehr viel Spaß mit ihm haben, wenn diese gottverdammten Drogen da nicht gewesen wären, weil dann war der ganz anders. Ganz, ganz anders. Ich kann nicht sagen, dass er ein schlechter Mensch war, sondern die Drogen haben ihn verändert und ich habe nicht so funktioniert, wie er sich das dann in seinem, weiß ich nicht, Rausch oder was auch immer man sagen soll, wie er sich das vorgestellt hat. Und das war die Komplikation, weil dann wurde er aggressiv. Aber ich bin nun mal auch kein Typ, der immer alles unter den Teppich fallen lässt oder wenn ich sehe, das ist nicht in Ordnung, dass ich dann immer den Mund halte. Das habe ich nicht getan. Und dann gab es diese Komplikation. Und wie gesagt, viele Leute möchten über sowas nicht reden. Die tun sich schwer damit. Ich kann das total nachvollziehen. Mir fällt es jetzt viel, viel leichter, weil das ist schon so viele Jahre her.
Und es gibt auch keinen Kontakt mehr.
Nein,
die Person ist nicht mehr im Land.
Nein. Ich habe da auch wirklich den Kontakt komplett abgebrochen.
Und keine Kinder?
Keine Kinder.
Gab es nicht, weil das irgendwer nicht wollte oder weil es nicht so kam?
Ganz einfach ist es mir passiert in meinem Leben, dass ich da schwanger geworden bin und habe dafür einen halben Arsch voll gekriegt und hatte eine Abtreibung. Weil ich gesagt habe, unter solchen Voraussetzungen kann ich kein Kind. Wie soll ich das machen? Diese Gewalt von dem Mann, dann dieses Kind. Keine schöne Episode. Wie gesagt, viele Leute können über sowas nicht reden. Ich bin aber mittlerweile so, dass ich sage, das Leben ist kein Zuckerschlecken. Und viele Leute erleben schlechte Sachen. Ist aber kein Grund, selber schlecht zu werden.
Hat er sie geschlagen, weil sie schwanger war?
Ja, ja.
Weil sie nicht verhütet haben oder was war seine...
Nein, weil ich hatte schon Bescheid gesagt, wenn man die Pillenumstellung hat von Amerika zu Deutschland, die Pillen sind unterschiedlich. Und wenn man diese Umstellung dann hat, dann kann das passieren, dass man schwanger wird. Und ich habe gesagt, wir sollten das jetzt nicht. Und es ist eigentlich noch gravierender, das war eigentlich Vergewaltigung in der eigenen Ehe, weil ich wollte nicht, weil ich das wusste. Da hat er dann aber keine Rücksicht drauf genommen.
Und dann wurde noch gewalttätig, als sie dann schwanger waren. Das ist absolut krank eigentlich.
Ja. Also der war schwer mit Drogen. Sehr, sehr schwer. Der musste ja schon morgens irgendwas sich reinpfeifen.
Traurig, oder? Wenn ein Menschen, den man mal toll fand, wenn der so den Bach runtergeht.
Genau das. Früher hatte ich mal so das Gefühl, ich möchte ihn einfach nur noch umbringen. Sowas passiert dann, wenn man so eine Angst vor dem hat, wenn man weiß ganz genau, egal was man macht, man könnte wieder... Also die schlimmste Situation war eigentlich die, da hatte, ich weiß nicht mehr, worum es da ging, aber da hatte er mit einer Hand mich am Hals so die Wand hoch. Und als ich dachte, so jetzt kann ich nicht mehr, jetzt sterbe ich endlich, jetzt bin ich endlich diesen Scheiß los, lässt er mich wieder los. Das war eigentlich das Schlimmste von all diesen Sachen, die mir passiert sind, diese, ich weiß nicht, ob man das Demütigung nennen soll oder wie. Aber in dem Moment, wo man denkt, okay, endlich, ich muss mich nicht mehr mit diesem Scheiß abgeben, lässt er los und ich kriege wieder Luft. Das war eigentlich das Schlimmste.
Und wie alt waren Sie da?
Boah, da muss ich jetzt aber scharf zurückdenken. Da lebte der erste Hund noch. Da war ich in meinen 20ern.
Ja.
Ende der 20er muss ich da gewesen sein. Ja? Sag ich aber, also, ich habe ganz viel in meinem Leben. Ich kann ganz viel erzählen.
Sind noch mehr so dunkle Seiten?
Nee, das
ist, glaube ich, schon.
Die dunkelste Seite ist eigentlich wirklich nur
diese
Ehe gewesen. Mehr dunkle Seiten sind da eigentlich nicht.
Aber jetzt muss ich noch mal ganz direkt nachfragen, weil wir auch so toll offen reden können. Wie schlimm war das für Sie, dass dann als Frau auch irgendwie der Zug abgefahren war, Mutter werden zu können?
Das war sehr, sehr deprimierend. Ich stamme aus einer Familie, wo wir selber vier sind. Ich habe drei ältere Brüder. Und eigentlich bin ich ein Familienmensch. Das war ganz, ganz schlimm, dieses Wissen, dass das für mich... sich erledigt hat. Also wenn eine Freundin von mir schwanger war, ab einem gewissen Zeitpunkt war ich dann nicht mehr zu sehen. Ich konnte es nicht ertragen. Das ging über lange Jahre, bestimmt 5 Jahre oder länger, bis ich es ertragen konnte, wenn genau in meinem Bereich, wenn da jemand schwanger war. Umso größer der Bauch wurde, umso mehr bin ich davon weggegangen. Es hat lange gedauert, diese Wunde eigentlich zu heilen. Das ist eine ganz fiese Wunde.
Und gab es Menschen, mit denen Sie reden konnten in der Zeit? Beste Freundinnen, besten Freund, Eltern, Geschwister?
Nein, es gibt da einen Punkt. Also mit meinen Geschwistern muss man wissen, mein ältester Bruder und ich verstehen uns schon seit ganz vielen Jahren nicht mehr. Wir wünschen uns nichts Böses, aber wir haben kaum Kontakt. Mein anderer Bruder, der ist leider nicht hier. Zurzeit ist wieder Teneriffa seine Lieblingsinsel, wo er arbeitet. Und mein anderer Bruder, zu dem habe ich Kontakt. Aber er ist eigentlich 4 Jahre älter als ich, aber dadurch, dass er als Kind so krank war und viele Leute ihn gehänselt haben, bin ich da eigentlich die Ältere, weil da reagiere ich immer ganz, ganz böse, wenn irgendjemand ihn angreift. Also das wäre nie jemand, mit dem ich über solche Sachen reden würde. Ja. Freunde, da gab es zwar welche und es gibt auch eine Freundin, die weiß auch sehr viel, aber das war nicht zu dem Zeitpunkt, sondern die Freundschaft hat sich erst später kristallisiert und später konnte ich
da
dann
einfach mal mit ihr. Das heißt, sie war zu der Zeit ziemlich allein. Auf sich alleingestellt.
Ja. Teilweise hatte ich aber auch ehrlich gesagt selber Schuld, weil ich habe mich von meiner Familie auch ein bisschen abgewandt. Hm. Ja, also meine Cousine...
Ja, auch wegen der Stolzgeschichte
vermutlich. Ja, genau das. Und meine Cousine zum Beispiel, da hatte ich mich von denen abgewandt. Jetzt nicht böse oder so, aber ich hatte einfach den Kontakt nicht mehr gesucht. Ich habe das einfach abgebrochen durch den Amerikaner. Ich fand das bis heute total bemerkenswert, als ich die angerufen habe und gesagt habe, ich möchte mich gerne trennen.
Dass sie die Hilfe
aber
sofort...
ich bräuchte ein Ticket für den, dass der wegkommt. Geleistet und ich habe kein Geld. Die waren sofort da. Das war sehr, sehr schön. Und auch gerade diese, weil ich habe nicht mehr viel Familie. Meine Eltern leben nicht mehr. Ich habe zwar meine drei Brüder. Und ich habe nur diese Cousine mit ihrem Mann. Wir sind sehr weit auseinander. Unsere Mütter waren sehr weit auseinander. Es könnte eigentlich meine Mutter sein, vom Alter her. Ja.
Okay.
Und das ist mir einer der liebsten Menschen, also gerade die beiden sind mir die liebsten Menschen mit auf der Welt, weil die einfach toll sind.
Ja, und die Dankbarkeit ist eben schon deutlich zu spüren gewesen, die sie da einfach empfinden, auch für diese nicht groß Fragen einfach helfen und erstmal. Der Stiefvater war wieder Vater, ne?
Warum ist
der leibliche Vater verstorben?
Er hatte einen Tumor im Gehirn, das wollte man damals operieren. Das ist aber irgendwie wohl schiefgelaufen und ich weiß nicht alles so genau, weil mir wurde als totales Nesthäkchen nicht so viel erzählt. Und ich weiß nur, dass er eine Zeit lang blind war und linksseitig wohl mehr oder weniger gelähmt. Ist dann aufgrund dieses Tumores, ist er wohl gestorben. Das hat wohl irgendwie nicht hingehauen mit der Operation. Das ist also nicht so schön gewesen.
Und wie oft waren Sie in den USA?
Ich war nicht so oft da, sondern ich bin dahin, habe da drüben geheiratet. Das war eigentlich, war das total schön, weil ich hatte eine Frau, die die Hochzeit gemacht hat, sozusagen standesamtlich. Und es war eine schwarze Frau, also es war was Besonderes dann auch noch für mich. Ne? Also das war eigentlich ganz, ganz toll. In Jeanshose, Bluse und College-Schuhen. So habe ich damals da geheiratet. Ich war 2 Jahre lang in Amerika und einmal eine kleine Unterbrechung von, ich glaube, 2 oder 3 Monaten.
Und wie war's?
Es ist ein Unterschied, ob man da Urlaub macht oder ob man da lebt. Dann kommt dazu... Ich war halt mit einem Schwarzen verheiratet und ich habe andere Seiten von Amerika gesehen als der normale Urlauber.
Nämlich?
Dass ich zum Beispiel, als wir seine Familie besucht haben in Florida, in Palmetto, war ich in diesem Viertel die einzige Weiße. Das ist dann schon was anderes. Auch als ich einen Tag gesagt habe, okay, ich gehe mal mit in die Kirche. Mir hat ja niemand gesagt, dass es den ganzen Tag geht. Ich hatte morgens nicht gefrühstückt und irgendwann saß ich da nachmittags um 2 Magen am Knurren und denke so, oh, heute hast du mal irgendwann auf hier. Aber es war lustig, weil ich habe mal ein Gefühl dafür bekommen, wie das ist, wenn man dann einfach mal so, ich bin hier eigentlich im Prinzip ganz alleine. Ja. Aber die Leute sind ja wahnsinnig freundlich gewesen. Also das war einfach toll. Ja. Es ist, wenn man das Leben direkt sieht und mitbekommt, etwas anderes. Für mich persönlich habe ich gesagt, ist nicht meins. Würde ich nie machen wollen.
Weil zu?
Brutal. Zu viel Gewalt. Ist da einfach so. Ich konnte auch nirgends alleine hingehen. Sobald ich mich aus dem Haus geschlichen habe, war irgendeiner der Brüder da. Also ich bin mal gerade um die Straßenkurve gekommen. Das sind vielleicht keine 5 Minuten zu Fuß. Da stand schon das Auto da. Wo willst denn du hin? Ich fahre dich dahin. Super. Haben dann auch aufgepasst auf mich, dass mir nichts passiert. So ist das ja nicht. Aber es war nicht so meins. Und das große Leben, was wir da hatten, das war ja, er war ja typisch GI. Und da
also
waren
Soldat,
wir, ja genau, und da waren wir in Lorton, Oklahoma. Es war sehr heiß, staubig, trocken, langweilig. Es sei denn, man interessiert sich ein bisschen für indianische Kultur, da kann man da ein bisschen was finden. Aber auch da hatte ich einen kleinen Hund. Ich hatte was zu tun.
Und gibt es noch irgendwas, was Sie sagen, das habe ich gelernt, das müssen Frauen wissen, die in eine ähnliche Situation vielleicht irgendwann mal kommen. Diese Linie solltet ihr ziehen, diese Signale solltet ihr wahrnehmen. Diese Knöpfe solltet ihr drücken, wenn dieses oder jenes euch widerfährt oder euch begegnet.
Was für einen Rat kann man da geben? Menschen sind so unterschiedlich und das ist so tiefschneidend für jeden. Den einzigen Rat, den ich geben kann, ist wirklich, man sollte sich eine Person suchen, der man sich anvertrauen kann.
So schnell wie möglich.
So schnell wie möglich.
Und wenn es irgendein Pfarrer oder Pfarrerin ist.
Egal wer, zu dem man Vertrauen hat. Und dann wirklich sich darüber klar sein, diese Person auch die Erlaubnis geben, dass die Person helfen darf. Das ist wichtig. Und nicht zurückschrecken. Nicht immer wieder sagen, ja, aber da war es doch wieder gut. Das ist der größte Fehler, weil das macht man dann. Da war ja wieder gut, bis der nächste Knall kommt. Nicht machen.
In welchen Abständen kamen die Knalls?
Wöchentlich? Da kann man schon wöchentlich sagen.
Okay.
Manchmal sogar tagesformabhängig. Kann auch mal sein, dass es 2-mal am Tag geknallt hat und dann vielleicht 4 Tage gar nicht. Ja, also den Rat, den man nur geben kann bei sowas, ist wirklich sich jemanden anvertrauen, wo man Vertrauen zu hat. Und dieser Person erlauben, helfen zu dürfen.
Dankeschön.
Gerne.
Ich habe mich gerade gefragt, als ich Ihnen zugehört habe, ob das Ihre Geschwister wissen, was Sie jetzt hier erzählen im Podcast. Vermutlich noch nicht in der
nicht in der
Deutlichkeit.
Nein. Nein, meine Geschwister wissen das nicht.
Ja, spannend. Nein. Und wie geht es Ihnen mit dem Gedanken, dass Sie das anhören könnten?
Gut.
Ja.
Weil ich bin vom, das liegt wahrscheinlich auch am Alter. Ich bin einfach so, ich bin mir darüber klar, ich bin nicht fehlerfrei. Aber ich habe nichts Schlimmes getan, sondern mir sind schlimme Sachen widerfahren. Und ich habe einfach gelernt, ich muss mich nicht dafür schämen. Warum denn?
Und Sie müssen sich auch nicht mehr verstecken. Mhm. So, dann machen wir die großen Fragen des Lebens gerne.
Wie viele?
3.
Fühlen Sie sich manchmal oder häufiger allein? Seit 15 Jahren? Nein.
Und ich hätte es auch gedacht, aufgrund der Hundegeschichte eigentlich selten so richtig.
Nee, seit 15 Jahren habe ich betont, weil ich seit 15 Jahren verheiratet bin. Eigentlich seit 17 Jahren, müsste ich sagen, fühle ich mich nicht allein, weil ich finde, das muss ich jetzt mal sagen, ich habe jetzt so viel über meine Vergangenheit gesprochen, da gehört diese Vergangenheit von den letzten Jahren auch zu, weil ich habe nämlich einen ganz, ganz tollen Ehemann. Ein Ehemann, der mich kennengelernt hat, wo ich noch ein Teil unten war und wo ich ihm das erzählt habe. Das war eine ganz, ganz besondere, ganz besonderer Start in eine Beziehung, der mit dazu beiträgt, dass ich heute so bin, wie ich bin. Nämlich ein ruhiger Mensch, ein ausgeglichener Mensch und ein sehr zufriedener Mensch.
Die nächste Frage, bitte.
Bei wem würden Sie sich rückschauend bedanken? Wofür würden Sie sich bedanken? Ich würde mich bei meiner Cousine mit ihrem Mann ganz, ganz doll bedanken. Und dafür, dass sie mir immer geholfen haben, egal wie sehr ich auch manchmal als zickiges kleines Kind in den Augen gegolten habe. Und ich würde mich bei meinem jetzigen Ehemann dafür bedanken, dass er einfach so toll ist und einfach Rücksicht auch auf mich nimmt und nicht nur egoistisch ist. Das ist eine ganz große Stärke von ihm, mitfühlender Mensch ist.
Schön. Mhm.
Was bereuen Sie, nicht schneller reagiert zu haben damals?
Ja, sich nicht immer anvertraut zu haben. Das reicht schon, das sagt alles.
Ja.
Nicht schneller reagiert zu haben. Gut.
Genau.
Haben wir das auch geschafft?
Okay.
Dann ist diese Rudelzugehörigkeit so ein bisschen der rote Faden, ne? Dass immer irgendwie Tiere da waren, Hunde da sind.
Ja.
Und wie viel Zeit ist das, was da jeden Tag... Weil ich habe vorhin so große Ohren bekommen. Man muss gehen, bevor man den Riesenschatz alleine lässt und danach auch wieder.
Also,
die große Runde
also Moment,
ist 2 Stunden.
Es gibt ganz unterschiedliche Hundebesitzer. Und ich bin wahrscheinlich ein Hundebesitzer, der das vielleicht übertreibt oder so. Aber für mich ist es wirklich so, wenn ich schon mit diesen Tieren lebe, sie leben ja bei mir im Haus.
Soll es so artgerecht wie möglich sein mit Bewegung? Und
genau das. Und es ist manchmal gar nicht so ausschlaggebend, so eine lange Runde zu machen, sondern einfach dieses, dass man was zusammen macht. Dass man auch zusammen isst. Es ist Therapie.
Ja.
Weil wenn ich schlechte Laune habe, angenommen ich komme nach Hause von der Arbeit und ich bin schlecht gelaunt. Ja, weil irgendein Kunde mal wieder meinte, er muss seinen Frust, den er irgendwo hatte, bei mir auslassen und ich habe das in dem Moment nicht so gut vertragen, weil das gibt's ja auch. Dann sind da diese 2 Wuselteile, ja, und man kriegt automatisch ein Lächeln, weil die kommen auf einen zu und yeah, ich freue mich, dass du wieder da bist. Ja, der Rüde nicht mehr so extrem, weil er ein bisschen alt ist und langsamer ist. Aber die Hündin, die kommt schon gleich angelaufen. Sie muss meine Tasche haben, damit sie die Tasche reintragen kann zur Küche. In der Küche steht die Leckerli-Box. Da kriege ich meine Tasche wieder und sie kriegt ein Leckerli. Das ist so wichtig für die Kleine. Ja, aber das ist schön. Da hat man gleich ein Lächeln. Da ist mein Mann schuld dran. Weil er hat das irgendwann mal morgens hat er ihr die Brötchentüte gegeben und sie hat die reingetragen. Und da habe ich mich so gefreut, weil sie die so reingetragen hat, dass auch alle Brötchen drin geblieben sind. Und hat sie ein Leckerli gekriegt. Und das haben wir einmal gemacht und von da an hat sie das erweitert, nicht nur auf die Brötchentüte, sondern wenn jemand kommt, ich habe schon manchmal so einen Leinbeutel da einfach liegen, wenn ich weiß, dass Besuch kommt und gib dir bloß den Leinbeutel, weil sie versucht sonst, wenn es...
irgendwas zu finden,
ja,
was
sie versucht,
kann.
Handschuhe nimmt sie oder die Tasche oder den Schal, sie will irgendwas haben, was sie ihm reinbringen kann, damit sie ihr Leckerli kriegt. Ich meine, die ist ja nicht blöd, ne? So kriegt man das Essen.
Schön.
Ist so.
Wie lange war das mit der Therapeutin damals? Und wann haben Sie gemerkt, dass Sie an dem Punkt sind, dass es jetzt sozusagen wieder stabil läuft?
Ich kann gar nicht mehr sagen, wie lange ich bei ihr war. Ich weiß, ich habe noch Sitzungen offen. Wenn ich mal was habe, kann ich hingehen. Meine Problematik ist auch nicht heilbar. Da kann man nur lernen, mit umzugehen.
Hat die einen Namen? Gibt es da eine Diagnose?
Also wie soll ich das jetzt sagen?
Das ist diese berühmte posttraumatische Belastungsstörung.
Auch, aber wie haben die das denn, ich muss mal eben kurz überlegen, wie haben die das denn genannt bei mir? Suizidgefährdet und den Hang zur Aggressivität.
So eine Umkehr dann vom Opfer zum Täter.
Das ist dieses, mich greift keiner mehr an. Zum Beispiel, was in der Tankstelle passiert ist. Dass ich auf diesen Mann losgegangen bin.
Was diese eine Hündin ja
das
auch hat.
Ist, das, ja, also,
die immer nach vorne geht.
Ja, wenn man manchmal bei diesen amerikanischen Cesar Millan zuhört, der sagt immer ganz oft, diese Energie, die der Mensch hat, geht auf den Hund. Und manches Mal erwische ich so Momente, wo die Hunde wirklich das widerspiegeln, was ich gerade in dem Moment so habe. Da gibt es so ein paar Sachen. Wenn ich zum Beispiel, es kommt mir manchmal ein Mensch entgegen, ich weiß nicht warum, wenn ich den sehe, gehe mir die Nackenhaare hoch. Ich habe eine Antipathie. Und schon ist meine Hündin, dass sie den sofort im Fokus hat. Weil das bin ich. Das ist nicht der Hund, das bin ich. Das stimmt schon, da ist was Wahres dran, dass sowas rübergeht.
Bisschen mystisch hört sich das jetzt an.
Soll ich Ihnen mal eine ganz lustige Geschichte? Da gibt es eine Geschichte bei der Therapeutin mit meinen anderen beiden Hunden. Ich durfte die ab und zu mitnehmen, weil ein Therapeut kann ja aus den Hunden auch was lesen über die Menschen. Diese Therapeutin hatte ein Zimmer, wo wir saßen und dann eine große Öffnung in das nächste Zimmer. Und wir saßen uns gegenüber. Meine Hündin lag bei mir am Stuhl und der Rüde von mir lag bei ihr. Und mit dem Mal während des Gespräches steht der Rüde auf, geht ins Nebenzimmer, wo diese Liege war, und steht davor und fängt fürchterlich tief an zu knurren und zu bellen. Und ich wusste gar nicht, was ist. Ich bin dann aufgestanden, bin hingegangen und habe ihn dann gefragt, Jack, was ist los? Komm mal wieder hierher. Also der war ganz aufgeregt. Und immer auf die Liege. Er hatte diese Liege im Fokus. Da war aber nichts Besonderes drauf. Und dann haben wir uns so unterhalten, die Therapeutin und ich, und dann kamen wir auch auf so mystische Sachen. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ich weiß nicht, warum der Hund das gemacht hat, aber irgendwas stimmt da nicht. Wenn ein Hund sich so verhält, ist irgendwas nicht richtig. Und dann hat die Therapeutin mir erzählt, sie kennt jemanden und die macht so mit Engeln, diese Dame. Und die war in der Wohnung und genau in dem Zimmer dort stand die und hat gesagt, oh Gott, hier ist was ganz Schreckliches passiert, ich schicke dir hier gute Engel rein. Also sind die Therapeutin und ich zu dem Schluss gekommen, dass der Hund da wohl irgendwas gemerkt hat, was diese Dame mit den Engeln auch gemerkt hat. Sachen, die wir nicht verstehen.
Dass da immer noch irgendwas hängt, ja.
Also das war schon, also die Therapeutin, ich muss ganz ehrlich sagen, für eine Therapeutin hatte die auch ganz komische Gesichtszüge. Das war schon beeindruckend.
Was meinen Sie mit komische Gesichtszüge?
Naja, also bei einer Therapeutin, da denkt man nicht so dran, dass sie dann auch so mystisch.
Ja.
Ja, das meine ich.
Dass, also, dass sie für sowas auch einen Softspot hatte.
Genau, das viele Leute sind ja auch sehr so, oh Gott, das ist nur irgendwas. Nee, sowas kann passieren. Mhm. Sowas kann wirklich passieren.
Jetzt sind die Hunde aber auch eine Einschränkung, was Urlaube betrifft.
Macht nichts, ich reise nicht gerne.
Gut, das ist ja praktisch, haben wir das auch schnell geklärt.
Mhm. Ich bin nämlich viel zu faul, Koffer rein, Koffer raus.
Also zu Hause?
Ich liebe es, zu Hause zu sein. Mhm. Ich bin mehr so der kleine Bücherwurm. Ich lese gerne.
Was denn? Romane oder Thriller oder
Fantasy-Romane.
Mhm. Ah, daher die Drachen, genau.
Mhm. Zum Beispiel. Im Moment habe ich gerade Aragorn für mich entdeckt. Mein Mann hat mir das geschenkt zu unserem Hochzeitstag, den ersten Teil. Den habe ich so schnell gelesen, weil ich es einfach toll fand. Das ist ein Drachenreiter. War dann ganz schnell bei Thalia und musste mir dann Band 2, Band 3, Band 4 besorgen. Ich bin jetzt schon bei Band 3. In der Mitte ungefähr. Mhm.
Das ist dann so der Ausgleich, ne? Wenn man den ganzen Tag Menschen um sich rum hat im Beruf, die irgendwas von einem wollen und so.
Es ist aufgrund dessen, was mir passiert ist, ich bin nicht gerne in Menschenmengen. Ich mag das eigentlich überhaupt nicht mehr, dass Menschen sehr dicht an mich rankommen. Das steigert dann dieses Problem, was ich habe. Was mir passiert ist, ist halt, das wird immer da sein, aber ich weiß, wie man damit umgeht. Das finde ich auch ganz toll an meinem jetzigen Mann, der kennt diese Problematik. Trotzdem sind wir zu einem Konzert und er weiß ganz genau, er sieht das an meinem Verhalten und dann stellt er sich hinter mich und dann kann mir einfach gar nichts passieren.
Fehlt noch irgendwas aus Ihrer Sicht, über das wir noch nicht geredet haben in dieser Stunde? Wo Sie sagen, das wollte ich noch unbedingt gerne loswerden, das müssen wir nochmal glatt ziehen? Oder?
Es gibt noch zwei Sachen.
Raus damit.
Die Bauern, die haben ja gestreikt, das ist ja jetzt alles, hat sich ja alles beruhigt. Sie haben auch einen Teil bekommen. Da bin ich aber jemand, der sagt, Leute, ihr müsst Bauern unterstützen, weil die sind lebensnotwendig. Ja. Das ist das Wichtigste mit, was wir haben. die darf man nicht hängen lassen. Das ist meine persönliche Meinung.
Die müssen auch faire Preise bekommen.
Genau, das ist das, was ich meine. Und nicht wieder andere, die sich bereichern. Und dann habe ich mal so überlegt, vielleicht könnte ja mal jeder, ich weiß nicht, wie viele Haushalte wir in Bremen haben, aber vielleicht könnte ja mal jeder Haushalt einfach nur 1 Euro spenden. Denn unsere ganzen Brücken sind nicht mehr in Ordnung. Und wenn ich überlege, gerade diese Brücke, die hier ist, B75.
Die Schnellstraße, ja, die Bundesstraße.
Das wird so viel benutzt. Und die ist schon länger nicht mehr in Ordnung, dass ich langsam aber sicher denke, muss denn erst was passieren?
Kommt da die Höhenangst wieder ins Spiel?
Ja, es ist einmal die Höhenangst, aber es ist auch wirklich dieses, wie lange ist das schon bekannt, dass diese Brücke nicht in Ordnung ist?
Ich finde das cool, dass Sie hier sind und dass Sie, was Sie alles gesagt haben, dass Sie so offen sind. Das finde ich toll.
Das ist erst im Laufe des Alters gekommen.
Ja. Und wenn Sie dann so, also das tut mir fast ein bisschen leid vorhin, dass Sie mich missverstanden haben, zählt man die Jahre, da meinte ich ja, bis man nicht mehr arbeiten muss und Sie dachten schon, bis irgendwann gar nichts mehr geht. Aber gibt es da noch so Träume, die noch offen sind? Also auf mich wirken Sie schon sehr angekommen und sehr, sehr zufrieden und sehr dankbar und glücklich in dem, wie es jetzt ist. In dem Home Sweet Home Setting mit den Hunden und dem Mann und
das ist
einfach der Freiheit, auch immer weiter frei zu werden von der Vergangenheit auch. Je länger sie, glaube ich, zurückliegt, ist so mein Empfinden, desto freier werden sie.
Das ist auch so. Umso länger dass die Vergangenheit wegfließt von mir, umso einfacher ist es. Ich habe ja auch den ersten Ehering, muss ich jetzt mal gestehen, in die Visa geworfen. Weil man sagt, alles Schlechte fließt von einem weg, wenn man es macht. Das habe ich getan. Stimmt, kann ich bestätigen. Mein Leben ist seitdem ein viel ruhigeres Leben. Macht aber auch einfach mein jetziger Mann. Für mich ist einfach nur wichtig, wir sind beide bescheiden. Wir haben gar nicht so große Ziele, Wünsche.
Träume.
Haben wir nicht, weil wir uns einfach vor Augen halten, was haben wir? Wie geht es uns? Es geht uns gut.
Genau, und Sie haben schon so viel Gutes, dass da gar nichts mehr groß an Träumen offen ist.
Nein, wir sind bescheiden. Wir haben da nicht. Vielleicht möchten wir beide vielleicht nochmal irgendwann Schottland, Irland, dieses raue Land mal sehen. Vielleicht sowas, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, da hänge ich so hinterher. Ich bin eher so, dass ich sage, ich genieße einfach jeden Tag, der kommt. Mit den Dingen, die mir an den Tagen auch zur Verfügung stehen. Ja, im Moment ist es einfach so, ich freue mich jeden Morgen, wenn ich aufstehe und dieser uralte Hund ist noch da.
Wie bereiten Sie sich vor auf den Tag, wenn er nicht mehr da ist?
Da kann man sich nicht drauf vorbereiten. Wenn das passiert, werde ich einfach wieder wie eine wahnsinnige weinen und gar nicht aufhören können und auch gar nicht reden können, weil das tut einfach weh, wenn man so ein Tier so lange bei sich hatte. Ob das jetzt ganz schnell plötzlich geht oder ob man weiß, dass es irgendwann kommt, das ist...
Ändert nichts.
Nein, das ändert nichts. Das ist auch beim Mensch, der mir nahe steht. So wie mit meiner Mutter. Ich wusste, dass es zu Ende geht. Da kann man sich nicht drauf vorbereiten. Das ist einfach, das haut einen einfach um.
Was haben Sie von ihr? Was ist das, wo Sie sagen, das ist meine Mutter für mich? Dafür bin ich ihr dankbar? Oder das hat sie mir hinterlassen oder mitgegeben oder in mich investiert?
Angeblich habe ich das Aussehen von ihr. Ich finde das jetzt nicht so, aber andere Familienmitglieder sagen, ich habe sehr viel Ähnlichkeit mit ihr, vor allen Dingen umso älter ich werde. Vor allen Dingen die Augenpartie sind ganz die von meiner Mutter. Was ich von meiner Mutter einfach habe, ist dieses Ruhige, dieses Bescheidene. Weil meine Mutter war eine Mutter, die hat zum Beispiel, kann ich mich daran erinnern, jahrelang, wir haben es immer Muff genannt. Das war eine Mütze mit so ganz vielen kleinen Fähnchen, so ein Muff. Den hat sie jahrelang getragen. Also ich weiß nicht, wie viel Winter sie diese hatte, weil sie einfach, auch aus finanziellen Dingen, immer zurückgesteckt hat. Ja, sie hat sich immer um alle möglichen Belange von uns anderen gekümmert und ihre eigenen immer nach hinten gestellt. Und das ist etwas, wo ich ihr dankbar bin, weil ich neige da auch zu. Ich bin auch jemand, der hilft und ich erwarte auch keine Gegenleistung oder sowas. Das ist für mich einfach ganz normal, solche Sachen zu machen. Also dieses einfach nur mal an andere denken und für andere machen. Manchmal, das musste ich lernen, manchmal muss ich auch an mich denken. Aber ich bin vom Typ her so wie Sie, dass ich eher mich um andere Sachen kümmere als um mich selbst.
Schön. Liebe Britta Schiller-Renner, wenn Sie so einen Strich ziehen und versuchen, es nochmal auf einen Punkt zu bringen. Was ist die Geschichte Ihres Lebens?
Die Geschichte meines Lebens. Egal, was Schlechtes einem widerfährt, einmal runterfallen, unten mal eben kurz ein bisschen rumrühren und dann wieder mit einem Riesensatz nach oben springen und einfach weitermachen und nicht aufgeben.
Dankeschön. Ganz, ganz herzlichen Dank.
Gerne.
Für den Mut auch, hier mitzumachen bei diesem Überraschungsei. Wer weiterhören möchte, dem empfehle ich die Folge von Tobias Frei. Die heißt Gescheitert, Aufgestanden, Neu entschieden. Der Titel scheint irgendwie passend. Klingt nach vielen Parallelen zu Britta Schiller-Renner. Ist ein junger Typ, noch nicht mal 30. Erzählt aber auch ähnlich reflektiert und ausgewogen wie Britta Schiller-Renner. Einfach anklicken hier in der ARD Audiothek. Ich bin Mario Neumann. Wir hören uns.
Das Schul- und Bildungssystem braucht dringend ein Systemupdate. KI, Krise, soziale Ungerechtigkeit und darüber hinaus rechnen Bildungsforscher bis 2035 mit 80.000 fehlenden Lehrkräften in Deutschland. Um es kurz zu machen, die Schule brennt. Ich bin Bob Blume, Lehrer und Bildungsinfluencer. Um zu verstehen, welche Brände gelöscht werden müssen, spreche ich im SWR-Podcast Die Schule brennt mit ExpertInnen. Gemeinsam versuchen wir, diese Bildungsmisere aus verschiedenen Perspektiven und Fachrichtungen zu beleuchten. Wo besteht akuter Handlungsbedarf? Welche Hindernisse gibt es und was braucht es konkret, um diese zu beheben? Das alles im Podcast Die Schule brennt auf swrwissen.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.